bin abgekippt in die erste Kurve rein, hab gemerkt, ich bin sauschnell. Und wie ich das so merke, war eine Vibration vorne. Ich hatte das Gefühl, dass mein Lenker irgendwie weggeht und dann war auch schon Feierabend, dann war es dunkel. Wir wollen nach L.A. und da wollen wir auch möglichst um die Goldmedaille mitfahren. Ich war damals in Los Angeles 2004 Juniorenweltmeister, da ging meine internationale Karriere los. Und wenn ich sie dort auch beenden könnte, das wäre natürlich zusammen mit Marc, das wäre natürlich eine wahnsinnsrunde Sache und ist ein tolles Ziel.
Herzlich willkommen zum Velodromecast. Wir sind mittlerweile bei Folge 4 angekommen. Ich bin Felix Gerhardt, freue mich nach wie vor über euer Feedback, das reinflattert auf Instagram @Velodromecast. Da gibt es übrigens auch ein Gewinnspiel, denn alle Gäste der ersten Staffel, die habe ich bei den Bremer Six Days aufgenommen, die haben auf einer kleinen Tafel unterschrieben und die gibt es zu gewinnen. Wie, das seht ihr auf Instagram, folgt da also gerne rein. Einer fehlt auf der Tafel, nämlich Erik Weißpfennig aus Folge 1, denn als ich den interviewt habe, da war die Tafel noch nicht fertig und später habe ich das einfach vergessen. So geht's manchmal. Heute habe ich einen Gast, den ich euch vermutlich oder hoffentlich nicht groß vorstellen muss. Er war Weltmeister und mehrfacher Europameister und Olympiadritter im Teamsprint. Er hat Bahnrekord auf der ganzen Welt aufgestellt. Er ist Rennen gegen Geparden und gegen Windhunde gefahren. Er hat eine Toastscheibe mit einem Ergometer getoastet. Und er ist einer von nur zwei Deutschen, die Medaillen bei Olympischen und Paralympischen Spielen gewonnen haben. Die Rede ist natürlich von Robert Förstemann. Im Velodromecast erzählt er von seiner Beziehung zur Bremer Bahn bei den Six Days. Er erzählt von seinem neuen Partner auf dem Paratandem, Marc Lembeck. Und von seinem neuen Projekt NGIY, Next German in Yellow. Und wenn ihr die letzten Folgen schon gehört habt, dann habt ihr auch davon sicherlich schon mal gehört. Das neue Tandem könnt ihr übrigens beim Six Days Weekend in Berlin zum ersten Mal live auf der Bahn sehen. Das Six Days Weekend startet heute am 30. Januar, also wenn ihr den Podcast direkt am Erscheinungstag hört. Wenn ihr nicht dabei sein könnt, das Ganze wird auch gestreamt, da hört ihr mich dann am Mikro. Und so viel vorab, jetzt geht's rein in den Talk mit Robert Förstemann.
Ja, hallo.
Robert, wir kennen uns schon ein bisschen länger, seit 6 Jahren ungefähr. Damals war ich Bahnsprecher hier in Bremen, du warst zum ersten Mal hier am Start, hast den Bahnrekord gebrochen, danach der schlimmste Sturz deiner Karriere, hast dich aber hier so ein bisschen in Bremen dann auch zurechtgefunden, ne?
Auf jeden Fall, also es war damals ein recht holpriger Start sozusagen. Ich hatte die Anfrage bekommen, ob ich mir vorstellen könnte, in Bremen zu starten, weil in Bremen gibt es einen Bahnrekord, das ist eine ganz besondere Bahn, die ist sehr kurz und der galt als ja, nicht zu brechen, beziehungsweise haben sie das nur wenigen Sportlern zugetraut, dass sie den brechen können und einer davon war ich. Und da habe ich natürlich, wie ich war, war ich gleich angejuckt und habe gesagt, mache ich auf jeden Fall, ich komme vorbei. Ich hatte damals sehr, sehr viele Bahnrekorde international, glaube ich, 14 Radrennbahnen dieser Welt im Bahnrekord. Und dann wusste ich aber noch nicht so genau, was mich erwartet. Ich bin dann hierher gekommen nach Bremen und habe die Bahn gesehen und war erstmal beeindruckt von der ganzen Konstruktion, wie man wirklich eine Radrennbahn in eine Messehalle reinzimmern kann, im wahrsten Sinne des Wortes, auf einen Zentimeter genau. War sehr, sehr beeindruckend, wie das aussah. Und nun ist das Besondere, dass die Bahn nicht nur sehr kurz ist, sondern die Kurven auch sehr, sehr eng sind, weil die Ralle ist nämlich rechteckig. Mhm. Das heißt, da musst du also lange Gerade machen und enge Kurven und eine 166 Meter Bahn, die eh schon schwer zu fahren ist, wenn die dann auch noch besonders enge Kurven hat, dann ist das eine Herausforderung, die es so sonst international nirgends weiter gibt. Und dann habe ich hier meine ersten Runden gedreht am ersten Abend und habe gedacht, ach du je, wie sollst du das denn schaffen? Ich habe nicht eine Kurve gekriegt. In den Kurven ist mir die Luft weggeblieben, mir schwindelig geworden. Ich dachte, ey, wie soll das denn funktionieren? Dann habe ich mich mit dem Bahnbauer, mit dem Walter von Lüttgen zusammengesetzt, hat mir dann ausgerechnet, wie viel Zeit ich liegen lassen habe, nur durch die Linie. Und da haben wir schon festgestellt, okay, der Grundspeed, die Fitness ist da. Es ist wirklich nur die Ideallinie, die ich halten muss. Und dann habe ich über Nacht immer wieder mir das durch den Kopf gehen lassen, bin die Runde immer und immer wieder gefahren und bin sie dann am nächsten Abend, bin ich wieder auf der Bahn gewesen, habe Gas gegeben, oben Schwung geholt und habe die erste Kurve gekriegt, habe die zweite Kurve gekriegt und dachte, Mensch, das läuft doch ganz gut, komm über die Linie und dann war komplette Eskalation im Publikum und bei den Sprechern, von denen ja du auch einer warst und ich dachte, Mensch, die freuen sich aber alle, dass ich jetzt gewonnen habe hier, aber mir war gar nicht bewusst, dass ich den Bahnrekord tatsächlich schon gebrochen hatte und da war also der nicht zu brechende Bahnrekord schon am zweiten Abend Geschichte und gebrochen und er war natürlich, war geil, war ich aus dem Häuschen und ich wusste aber, ey, ich habe von den Gängen her, kann ich noch größer bauen, habe noch viel mehr Kraft und wollte halt wirklich dann den Bahnrekord dann am dritten Abend hinlegen, den nie wieder einer brechen wird. Ja, das habe ich dann auch probiert. 2 Runden lang habe ich wieder Schwung geholt, habe Gas gegeben, alles was ich hatte und bin abgekippt in die erste Kurve rein, hab gemerkt, ich bin sauschnell. Und wie ich das so merke, war eine Vibration vorne. Ich hatte das Gefühl, dass mein Lenker irgendwie weggeht und dann war auch schon Feierabend, dann war es dunkel. Und die nächste Reaktion oder die nächste Erinnerung, die ich dann hatte, die war dann im Krankenwagen. Das war dann so ein bisschen wie in einem Film eigentlich, also oder in einem Traum. Ich habe irgendwie gehofft, dass ich wieder wach werde, aber ich habe dann gemerkt, nee, das ist Realität, ich bin gestürzt. Und ich hatte keinerlei Erinnerung, ich wusste nicht warum, was genau war. Ich habe immer wieder gefragt, lag es an mir oder war es Material? Das konnte mir keiner so richtig beantworten, weil die Sanitäter oder die Ärzte wussten das natürlich nicht. Und ja, da war ich ziemlich demoliert, muss man ganz klar so sagen.
Aber du hast zum Glück das Ganze überstanden, bist zurückgekommen nach Bremen, hast sogar nochmal den Bahnrekord gebrochen und bist ja mittlerweile hier auch Botschafter und der absolute Publikumsliebling. Und das ist schön, dass du immer wieder hier bist.
Ja, ich fühle mich auch wohl. Das ist mein zweites Zuhause eigentlich, immer schön nach Bremen zu kommen. Als ich jetzt hier schon am Freitag angekommen bin, bei viel Schnee und das Ortseingangsschild Bremen gesehen habe und danach war direkt ein Riesenplakat mit meinem Gesicht drauf, da dachte ich mir, ich bin wieder zu Hause.
Ich muss unseren Hörern dich, glaube ich, nicht groß vorstellen. Man kennt deine Titel, man kennt deine Geschichte. Du bist mittlerweile ja im Parasport aktiv, zunächst als Pilot für Kai Kruse, dann Thomas Ulbricht und mittlerweile für Marc Lembeck, ein ehemaliger Leichtathlet, ein ehemaliger Ruderer und jetzt mittlerweile ein neuer Radsportler. Wie ist es zu der Zusammenarbeit gekommen?
Ja, der Marc ist quasi ein Athlet aus dem Rudern. Der hat jetzt ja auch im Oktober nochmal bei seiner letzten Ruder-WM eine Medaille geholt, was ja nochmal ein besonderer Erfolg war auch für ihn, da er damals in Paris die Medaille ganz knapp verfehlt hat und ein paar Hundertstel. Wir haben uns quasi im Deutschen Haus damals schon kennengelernt in Paris und auch bei der Einkleidung schon. Mir war aber nicht genau bewusst, was er eigentlich so macht. Und als es klar war, okay, die Zusammenarbeit mit Thomas geht nicht weiter, mit Thomas Ulbricht, mit dem Partner, den ich bisher hatte, hieß es dann, okay, Robert, setz dich mal mit Marc zusammen. Marc hätte da Bock drauf und hat auch gute Voraussetzungen. Und ja, dann haben wir das so gemacht. Ich habe den angerufen, ich habe gesagt, Marc, Tandem, ich weiß, du weißt schon Bescheid. Wäre das eine Option für dich, hättest du da Lust drauf, dann wird man dich mal testen auf dem Ergometer und im OSP Rheinland und gucken, was du so kannst. Und dann haben wir ihn da aufs Ergometer gesetzt und dann hat er direkt irgendwie alle Rekorde so gebrochen, beziehungsweise auch eingestellt von den Sportlern, die ich ja vorher schon drauf hatte. Da gab es ja schon einige Erfahrungswerte und das war recht überraschend, da er noch nie mit der Rad gefahren ist so richtig. Und da habe ich gesagt, okay, pass auf, wir probieren, ich habe Tandem dabei, morgen nochmal auf der Bahn in Büttgen. Dann sind wir in Büttgen gefahren und da ging das so nahtlos weiter und da hat man schon gemerkt, okay, der Junge hat Talent, der hat auch Bock auf die ganze Sache. Das ist ein Leistungssportler, der hat ja im Rudern teilweise dreimal am Tag trainiert, also extreme Umfänge, ich weiß also, was Leistungssport ist. Wir probieren das miteinander aus und ja, das klappt ganz gut. Also die Werte werden immer besser. Ich bin beeindruckt, was sein Körper da so hergibt. Und jetzt müssen wir das noch ordentlich aufs Tandem umsetzen und dann geht's richtig ab.
Und dann habt ihr noch gut 2,5 Jahre Zeit, denn dann ist LA Paralympics und da soll's Gold werden. Und wenn du sagst, der tritt jetzt schon die Rekordwerte, also was ist so dein Gefühl? Es ist wahrscheinlich ein bisschen früh, das jetzt zu sagen, aber kann das was werden? Das ist ein realistisches Ziel?
Ja, ansonsten hätten wir es auch nicht ausgegeben. Wir wollen nach L.A. und da wollen wir auch möglichst um die Goldmedaille mitfahren. Also wir wollen ja nicht als Touristen hin, sondern Erfolg haben. Ich sag mal, mit Kai damals, da ging das alles los. Da hatten wir auch noch massive Materialprobleme, Entwicklungsarbeit zu leisten. Da habe ich von null angefangen. Da sind wir knapp an der Medaille gescheitert mit ein paar Tausendstel. Mit Thomas hat es zur Medaille dann gereicht und mit Marc ist das Ziel halt, das weiter auszubauen und dann wirklich auch um die Platzierung ganz oben zu fahren. Das muss man ganz klar so sagen, um Gold. Das gibt seinen Körper her. Ich denke, er ist auch vom Wesen so gestrickt, dass er da leistungssportlich das auch umsetzen will. Und ja, das ist der Plan. Ich war damals in Los Angeles 2004 Juniorenweltmeister. Da ging meine internationale Karriere los. Und wenn ich sie dort auch beenden könnte, das wäre natürlich zusammen mit Marc, das wäre natürlich eine wahnsinnsrunde Sache und ist ein tolles Ziel.
Jetzt seid ihr bei den Paralympics mit Thomas Ulbricht gestartet über 1000 Meter, da ist man ja alleine auf der Bahn, also da muss man dann gucken, dass man einigermaßen synchron tritt und so weiter und so fort. Aber jetzt wird ja der Sprint olympisch, das heißt Tandem gegen Tandem. Ist das nicht noch eine größere Herausforderung? Weil dann muss, also Marc sitzt hinten und sieht nichts, der muss sich ja noch mehr auf dich verlassen können.
Ja, das ist Sprint ist nicht ohne. der muss halt genau das machen, was ich ihm sage. Und das weiß er auch. Es ist schon viel Kommunikation auch, ne? Nicht nur verbal, auch nonverbal, dass er genau auch mitkriegt oder spürt, was ich da vorne mache. Wir sind ja verbunden mit der Synchronkette, wo er das spüren kann. Und prinzipiell sind die Medaillenchancen im Sprint besser, weil das ist das, was mir liegt, das ist das, was ich gut kann, was ich seit 24 Jahren mache. Mhm. Das hat auf dem Tandem immer gut geklappt und das war auch eigentlich schon mit Thomas immer so, dass wir da eine Platzierung besser waren als über die 1000 Meter. Und von daher war das erstmal eine Steilvorlage natürlich, als es hieß, Tandem-Sprint wird paralympisch, da habe ich gesagt, ja, sensationell. Das ist ja, also besser kann es ja eigentlich nicht laufen.
Hm. Jetzt bist du aber nicht nur Radsportler, sondern du hast einen Verein gegründet, NGIY, Next German in Yellow. Ein Verein, wo es um Förderung von Radsport geht. Was ist das für ein Verein?
Ja, Next German in Yellow ist quasi ein Förderverein, wenn man so will, oder ein Verein, wo es darum geht, den aktuellen Boom, Radsport merkt man ja, boomt aktuell, gerade auch im Hobbybereich und überall, die Leute setzen sich gerne aufs Rad, geben ordentlich Gas, bei diversen Wettbewerben messen sie sich gegenseitig, das ist ja ein richtiger Kult jetzt geworden, wieder Radsport zu betreiben, da geht es gar nicht mal unbedingt um Lizenznehmer, sondern einfach nur, dass jeder sich da bewegt auf dem Rad. Und das so ein bisschen zu nutzen, um auch die Förderung im professionellen Bereich wieder anzukurbeln. Ich mache den Sport seit 24 Jahren, kann da ein Lied von singen, wie die Förderung immer weiter zurückgegangen ist in Deutschland. Das muss man ganz klar so sagen. Und viele Nachwuchstalente, gerade auch aus dem Übergang vom Sportgymnasium, wenn sie auf dem Sportgymnasium sind oder Sportschule, ins Berufsleben eigentlich auf der Strecke bleiben und sich dann nicht getrauen, den Sport weiterzumachen, weil sie keine Förderung haben, weil sie davon 400 Euro im Monat oder so leben müssten und dann nicht mal irgendwie einen Berufsabschluss oder eine Ausbildung in der Tasche hätten. Es gibt ein, zwei Optionen, die man da halt machen kann, aber das ist zum Beispiel im Ausdauerbereich, also Straßenprofi kannst du nicht werden, wenn du beispielsweise bei der Bundespolizei oder bei der Bundeswehr sein willst. Mhm. Und dass halt da der Nachwuchs gefördert wird, das haben wir uns zum Ziel gesetzt und das geht also diesen Hype zu nutzen, da kann man also Mitglied werden in dem Verein, das geht mit Jahresbeiträgen los, mit 25 Euro beispielsweise und da stehst du dann mit deinem Fördernamen oder mit deinem Namen vom Tourteufel auf dem Auto vom Didi Senft, der ja seit Jahren bei der Tour de France oder allen großen Rundfahrten dabei ist. Da wird also der Name dann draufgeklebt und dann bist du quasi bei der Tour de France dabei, hast gleichzeitig noch was Gutes getan. 25 Euro Jahresbeitrag, das ist ein überschaubarer Beitrag. Mhm. Das ist einmal Kino gehen und ich sag mal, jeden, den der Radsport ein bisschen am Herzen liegt, kann man nur empfehlen, da in die Richtung einfach mal was Gutes zu tun und dabei zu sein.
Und für Unternehmen gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit, da größer einzusteigen, weil von 25 genau. Euro, selbst wenn das, keine Ahnung, 100.000 Leute machen, da ist ja fördern schwierig. Das heißt, ihr habt es schon auch auf Unternehmen abgesehen.
Natürlich, es gibt da unterschiedliche Beiträge auch, Förderbeiträge und da gibt es unterschiedliche Pakete, die man da stricken kann und das sind sehr, sehr coole Sachen. Also ich kann nur jedem empfehlen, sich das mal anzuschauen im Internet.
Es geht aber, ne, wenn du sagst, der Tourteufel fährt zur Tour mit dem Namen drauf, ja. Du bist Bahnsportler, es geht generell um Radsport oder geht es um Rennradsport im weitesten Sinne oder geht es auch um meinetwegen BMX oder um Mountainbike, was
ja,
weiß ich?
Es geht generell um Radsport. Mhm. Ne? Klar, der Slogan ist Next German in Yellow, weil die gerade auch die Tour de France und das gelbe Trikot sind natürlich den meisten Leuten im Begriff. Ne? Jeder, der in irgendeiner Form Radsport anfängt, egal welcher Radsport es ist, will erstmal irgendwie Tour de France-Sieger werden oder so. Im Idealfall wäre es natürlich so, dass einer von den geförderten Athleten tatsächlich irgendwann mal im gelben Trikot bei der Tour de France wieder dabei ist, weil das hatten wir lange nicht. Hm. Und du brauchst ja so ein bisschen ein Slogan und ein Zugpferd, um auch einen Trend zu entwickeln und darum geht es einfach.
Du hast eben den Radsport-Hype angesprochen, gerade jetzt im vergangenen Sommer mit Florian Lipowitz, der Dritter geworden ist bei der Tour de France. Genau. Auch im Hobbybereich, spätestens seit Corona, ist das durch die Decke gegangen. Und du hast mir auch schon mal erzählt, dass es aber auch Zeiten gegeben hat, wo du als Radsportler auf der Straße beschimpft wurdest als Doper, so um die 2010er Jahre, als das groß war. Wie nimmst du den Radsport momentan wahr und den Hype? Ist das mittlerweile anders?
Ja, wie nehme ich den Radsport aktuell wahr? Die Leute wollen sich bewegen, die finden das geil, mit dem Rad rauszugehen, auch bei Schirmwetter oder auch bei Mistwetter, sich da zu messen, Gas zu geben, lieben den Radsport und das spürt man einfach. Also es ist nicht wie damals. Damals war es ja wirklich so, wenn ich eine Straßeneinheit hatte, wurde ich ja ständig in irgendeiner Form, weiß ich nicht, beleidigt oder die Scheibenwischeranlagen der Autos wurden angemacht oder irgendwas war halt immer schwierig damals, das war eine harte Zeit, da musste man durchkommen, das musste man an sich abprallen lassen, das ist jetzt anders. Also die Leute feiern das, die feiern den Radsport, die feiern die Fahrräder, auch das Material muss man ganz klar sagen, das wird ja immer besser, die sind ja teilweise besser ausgestattet wie die Profis mit Rädern ab 10.000 Euro aufwärts. Ich kann mich noch erinnern, als ich damals von Alex Leidnes ein Rad hatte vor 6-7 Jahren, das hat damals 10.000 Euro gekostet, das war, da war ich ein Exot mit, das war unfassbar viel Geld für ein Fahrrad und jetzt gibt es ja richtig Finanzierungsmodelle für ein Carbonrad, damit sie ja oder Normalverbraucher sich auch ein Rad für 15.000, 20.000 Euro leisten können und das ist schon beeindruckend und daran siehst du, wie der Sport einfach boomt.
Ich war im letzten Jahr beim Riderman bin ich gestartet, so ein Mehretappen-Jedermann-Rennen mit einem nagelneuen Rad, das hat 2.500 Euro gekostet, für mich ein absoluter Quantensprung und ich bin hingekommen und ich war sowas von underequipped.
Das ist das, was ich meine.
Es waren ein paar mit Retro-Rädern unterwegs so, die, und dann kam ich und dann kam ganz lange gar nichts und dann wurde es ein bisschen schneller.
Und daran siehst du halt, Radsport ist gefragt, Radsport ist geil und man muss halt nutzen oder man muss halt versuchen, das zu nutzen, um halt auch den professionellen Bereich zu entwickeln und gerade in der Spitzensportförderung, die ja alles andere als gut ist aktuell, da auch was zu machen.
Sagt Robert Förstmann. Robert, das war eine kurze Folge des Velodromecast, denn du musst noch auf die Rolle. Du hast dir hier in Bremen heute Abend vorgenommen, nochmal was zu reißen.
Richtig.
Danke, dass du dabei warst und wir werden mit Sicherheit noch von dir hören, spätestens 2028 in L.A.
So machen wir das.
Danke.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, und er hat ordentlich was gerissen, denn am Abend hat Robert Förstemann dann den Bahnrekord, den mittlerweile Thomas Babek hält, hauchdünn verpasst, ich glaube um 500. Sekunden, mit der zweitbesten jemals in Bremen gefahrenen Zeit. Also der Mann hat noch ordentlich Bums in den Beinen und hoffentlich dann auch Erfolg auf dem Weg nach L.A. und vor allen Dingen in L.A. Das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Abo, eine Bewertung und einen Kommentar da. Das hilft wirklich sehr, um den Podcast weiter nach vorne zu petern. Ich bin Felix Gerhardt und wir hören uns hoffentlich nächste Woche.